heutigen Literatur überhaupt noch das verpflichtende Attribut Literatur zuzugestehen, denn genau genommen handelt es sich bei ihr längst nicht mehr um Poesie, sondern, wie Eichendorff es schon in seiner Spätzeit feststellen konnte, um eine in Hass und Hoffart betrunkene Rhetorik, die fanatisch die Freiheit des Blocksberges proklamiert.
Teufelswerk.
Der Verfasser ist Gustav Sichel-Schmidt, Bankrott der Literatur, eine notwendige Bestandaufnahme, Türmer Verlag, Berg, Starnberger See, 1982. Weitere Bücher im Türmer Verlag. Die Auslandsdeutschen. 100 Jahre Volkstumsarbeit, Leistung und Schicksal. Von Rudolf Aschenauer. Bilder der Vergangenheit. 9 deutsche Erzählungen. Von Reinhard Pozorni. Und Unverzagt. Leben und Erkenntnisse eines Deutschen im 20. Jahrhundert. Karl Pöppel Steffens. Lustig, gell? Thematisch irgendwie stringent, dieses Verlagsprogramm.
Mhm. Gut.
Ist schon?
Ja.
Ja.
Grüß mal.
Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wir schreiben den so und so vielten September.
16.
Den 16. September. Um das so und so vielte Pflaster zu beginnen.
Das 26.
Den 16. September, 26. Pflaster.
Mhm.
Ich habe gerade vorhin im Buch Bankrott der Literatur von Gustav Sichel-Schmidt gelesen und mich amüsiert. Und Christian hat ebenfalls ein Buch in seiner Hand, liebe Hörerinnen und Hörer.
Ja, ja.
Ein Buch, dessen er sich vor kurzem bedient hat, um mich sehr zu erfreuen.
Ja, wir gehen heute die nicht so subtile Grenze zwischen Coolness und Faschismus.
Mhm.
Wir sind auf den Futurismus gestoßen. Was machen wir mit dem Futurismus?
Vielleicht erzähle ich kurz die anekdotische Vorgeschichte dazu.
Ja, okay.
Ein lieber Freund wurde 50. Und ist ein Kenner der futuristischen Dichter. Für diejenigen Hörerinnen und Hörer, die es nicht kennen, der Futurismus, das war eine Spielart der Literatur und, also vor allem der Literatur, aber auch der bildenden Kunst in den 20er, 30er Jahren in Russland und Italien, vor allem Italien. Eine Spielart der Kunst, der zu Recht seitdem vorgeworfen wird, dass sie in einer gewissen Nähe zum Faschismus steht, wo es auch personelle Überschneidungen gegeben hat. Autoren wie Gabriele D'Annunzio oder Künstler wie Gustav Marinetti, wie heißt er? Tommaso Filippo Marinetti, sind dafür relativ berühmt. Ezra Pound, der englischsprachige Dichter, der den italienischen Faschismus gut gefunden hat, war nicht Teil der futuristischen Szene, aber hat die Leute individuell gekannt. Man kann die Futuristen vielleicht damit retten, dass das Gros der italienischen Faschisten, als sie dann die Macht übernommen hatten, diese eigenartigen Künstler mit ihren spinnerten Ideen gar nicht so gut gefunden haben.
Okay. Wobei da hier in der...
Aber andererseits, eben andererseits, diese Futuristen sich in ihrer Kunst berufen auf Militarismus und Technik. Also diese zwei Hauptströmungen, die Kunst, welche sich des Sujets der Technik bedient. Es gibt dieses berühmte Diktum, dass, wie geht das? Oh, scheiße, jetzt weiß ich es nicht mehr. Ist es ein Rennwagen?
Der oder Rennwagen.
Der Rennwagen, welcher schöner ist als die Nike von Samothrake.
Genau.
Das ist so ein berühmtes Diktum. Und das andere ist die Militarisierung der Gesellschaft.
Das heißt im Futuristischen Manifest.
Genau.
Das ist ein wildes Dokument ist, steht unter anderem drin, dass sie den Krieg verehren, die einzige Welthygiene, dass sie die Verachtung des Weibes hochhalten und jede Form von Feminismus ganz schrecklich finden und so weiter.
Und so weiter und so fort. Man sollte hinzufügen, dass dieser Marinetti, der das gesagt hat, Zeit seines Lebens ein treusorgender Ehemann und ausgesprochen geradezu sprichwörtlich monogamer Mensch mit zahlreichen Kindern von dieser einen Frau gewesen ist. Mhm. Also Pantoffelheld. Ja, und die Futuristen haben unter anderem sich auch seit dem Ende des Ersten Weltkrieges und seit der großen Frage, warum die Italiener als die in den Augen der Futuristen überragende Rasse der Weltgeschichte,
die Italiener,
ja, mhm, den Krieg verloren haben. Mhm. Die Antwort war, das Essen, die Italiener fressen einfach zu viel Pasta und dann können sie sich nicht bewegen, die faulen Säcke.
Die Fressnarkose.
Das Wort wird dann wohl drinstehen.
Nein, aber das ist...
Fressnarkose. Und deswegen hat sich der Herr Filippo Tommaso Marinetti daran gemacht, ein futuristisches Kochbuch zu machen, aus welchem der Christian vorige Woche das Vergnügen uns gemacht hat, und das Vergnügen hatte und uns gemacht hat, zu kochen, zu Ehren dieses Geburtstag habenden Kumpels.
Ja.
So, und jetzt, hurra! Jetzt seid ihr, liebe Hörerinnen und Hörer, auf demselben Stand wie ich. Gegebenenfalls müsst ihr diesen Podcast halb so schnell abspielen, weil ich zu schnell spreche.
Ja, das wird schon gut sein.
Also,
also die futuristische Küche verachtet also Pasta Schutter, also Nudeln kommen nicht vor. Dafür Reis und alles, was ätherisch ist und irgendwie wagemutig und riskant und ein bisschen, wie soll ich sagen, vielleicht exaltiert, kann man sogar das Wort wählen. Ja, was soll ich sagen? Also, musst du erst dann noch meine Liste raussuchen mit, mit den Rezepten, die ich gemacht habe. Also, die haben, oh Gott, was ist da jetzt los?
Diese Rezepte verdanken sich jedenfalls einem Buch, das auf Deutsch erschienen ist, als Die futuristische Küche. Filippo Tommaso Marinetti im Klett-Cotta Verlag im Jahr 1983 in der Reihe Cottas Bibliothek der Moderne. Ja.
Ja.
In diesem Kochbuch stehen auch sehr viele Dinge drin, die nur bei einer sehr weit gefassten Definition noch als Kochrezepte durchgehen.
Bis auf im Rezeptteil, das sind wirklich dann Rezepte. Aber es sind viele Rezepte, sind vorne auch als Prosa formuliert, also in dem Hauptteil vom Buch. Ja. Jetzt muss ich nur noch gucken, ob ich da nicht irgendwie zu meinen Notizen wiederkomme. Das schaut gerade ganz schlimm aus. Irgendwie.
Deswegen mache ich meine Notizen noch immer auf Totholz.
Aha.
Totholz funktioniert auch bei Kerzenlicht.
Dein WLAN hat mich gerade erst durcheinander gebracht. Also, da haben wir zum Beispiel so Gerichte gemacht wie das Meer von Italien. Das ist Tomatensauce aus rohen Tomaten und Spinat in Streifen aufgeschichtet. Dann die berühmte Luftspeise, die mehrfach zitiert wird und immer wieder vorkommt. Das ist also Fenchel, Oliven und Orangen auf Chinakohl. Das gibt's in verschiedenen Varianten. Ich habe da eine leicht modifizierte gemacht, wo der Fenchel in Weißwein und Essig und Zuckerwasser kurz blanchiert wird, was dann sehr schönen Salat ergibt. Das sind irgendwie Rezepte von dem futuristischen Luftmaler Fiala. Genau. Und dann zum Beispiel auch eingekerkerte Düfte. Das ist so, da tut man Parfums in Luftballons hinein, die man dann mit der Zigarettenspitze aufplatzt und dann das Aroma einatmen kann. Das sind auch so dieses Ding, die futuristische Küche, ein paar so Sachen, gibt so zum Essen dazu noch Zusatzerfahrungen. Zum Beispiel Dis-Düfte oder Dis-Musik oder eben auch bei der Luftspeise ganz berühmt etwas zum Fühlen, dass man mit der einen Hand sozusagen in den Snack beißen kann und mit der anderen Hand Tamast, Samt und Schleifpapier auf einem Streifen aufgeklebt bestreichen kann, so dass sozusagen, dass man ein gewisses Maß der Ablenkung und ein tiefes sinnliches Erlebnis von diesem Essen haben kann. Ja. Und
Deine Luftspeise war ja wirklich legendär. Ich möchte kurz das im Einzelnen durchgehen.
Ja.
Habe ich das richtig verstanden, dass du als Bett den Chinakohl genommen hast?
Ja.
Und in dieses Bett aus Chinakohl, aus jeweils einer Chinakohlplatschen, kommt dann geschnittener Fenchel und geschnittene Orangen. Und Zwiebeln oder was es ist.
Nein, es war nur Fenchel. Also es
nur Fenchel.
Die Luftspeise, die ist ein bisschen so, die gibt es irgendwie so mehrfach in mehrfachen Versionen. Ich habe dann eine modernere Version auch davon gemacht.
Das Prinzip Luftspeise ist einfach Chinakohlplatschen und da drauf legst Gemüse.
Ja, tatsächlich so Assoziation mit luftigen, leichten, ätherischen Aromen und Gemüsen und so. Ne? So ist die klassische Luftspeise, eine Olive, ein Stück Fenchel und ein Stück getrocknetes Obst und dazu eben dieses Schleifpapier.
Das Schleifpapier. Und das Meer von Italien, das sind die roten Tomaten und der Spinat.
Der Spinat, ja.
Die dann nebeneinander liegen müssen.
Mhm.
Und kalt sein.
Schön rot-grün sind. Es ist keine Tomatensauce, gekochte Tomaten, sondern aus roten Tomaten.
Du hast bei der Gelegenheit dich ausgiebig des Aperol-Spritzers bedient.
Nein. Kein futuristisches Poly-Getränk, wie es heißt in futuristischen Küche, weil, wie man dann irgendwie auch ablesen kann, in dem Glossar von dem Buch, sie haben fast alle Fremdwörter, die in der Küche üblich sind, in wahrscheinlich italienische Wörter dafür gefunden. So heißt, benutzt man nicht das Wort Cocktail, man benutzt nicht das Wort Sandwich oder Dessert. Oder
also das heißt Polybrot, Polygetränk.
Alle französischen und englischen Lehnwörter sind irgendwie überhaupt nicht gegangen. Das schien offenbar mit der patriotischen Verfassung dieser Zeit sich nicht vereinen zu lassen. Und Cocktails heißen dann Polygetränk, ja. Wahrscheinlich eben, weil sie wahrscheinlich auch wirklich italienische Wörter dafür erfunden haben. Okay. Und ich habe aber einen klassischen italienischen Cocktail dazu gegeben, von dem ich gedacht habe, dass er gut passt und der auch sehr verwegen ist von seiner Mischung.
Und also, der hieß?
Negroni. Also das ist von dem letzten Cocktail-Podcast, den könnte ich verlinken. Da gibt es einen großen, großartigen, fast einstündigen Beitrag über die Geschichte und über das Erlebnis des Negroni-Trinkens.
Das war jetzt einer der Momente, wo ich bedauere, dass unsere Hörerinnen und Hörer deine Augen, wenn sie dann aufgehen, wenn du von etwas begeistert bist, nicht an der richtigen Stelle sehen können, während sie unseren Podcast zuhören. Was nun ist in einem Negroni drinnen?
Zu gleichen Teilen Gin, ein süßer Wermut und Campari. Mit Eis gerührt und dann abgefüllt in Gläser.
Ja, das ist eingefallen.
Ja, das fährt ein. Es ist so irgendwie der Partystarter. Du brauchst nur einen davon und du bist betrunken.
Ich erinnere daran, dass ein normalerweise eher ruhiger Kollege zu einem bestimmten Zeitpunkt nach eineinhalb Negroni begonnen hat, das Beste des DDR-Pop der frühen 80er Jahre aus dem Gedächtnis zu singen.
Ja, aber Partyliteratur wollen wir da ja nicht machen, weil die ist immer gleich, wie wir schon wissen.
Ja. Stimmt. Also wie dem auch sei, es war Negroni dabei, es war die Luftspeise dabei, die natürlich sich auch auf die Freude an der italienischen Futuristen an der Aviatik bezieht. Und es gab das italienische Meer.
Und das sizilianische Vorgebirge.
Und das sizilianische Vorgebirge, das aus diesem Meer herausgeragt ist, wenn ich mich nicht täusche.
Genau, also das ist in mehreren Rezepten kommt es auch vor, also das Nachempfinden einer Landschaft, tatsächlich auch wahrscheinlich von diesem Duftbild, dieser Luftbildidee, der Blick aus dem Flugzeug. Ja. Also das sizilianische Vorgebirge ist Thunfisch, Äpfel, Oliven und japanische Erdnüsse werden zusammen klein gehackt. Man streicht die so entstandene Paste auf einen kalten Marmelade-Eierkuchen.
Und mit Eierkuchen ist gemeint das, was der Österreicher und die Österreicherin unter Palatschinke kennt.
Genau, und Thunfisch, Äpfel, Oliven, japanische Erdnüsse, also japanische Erdnüsse sind diese Wasabi-Nüsse mit schwarzen Oliven, Äpfel und ein bisschen Fisch.
Also mir war ja...
Das scheint ein bisschen wirklich so wie ein Föhren oder ein Kiefernwald auf schrofferem, trockerem Klima zu sein. Ne?
Es schmeckt auch ein bisschen wie ein Kiefernwald. Ich muss gestehen, ich war von diesem italienischen Vorgebirge kulinarisch doch überfordert. Wir haben allerdings die Palatschinken mit der Orangenmarmelade, die du unten reingelegt hast, wo die gerade noch so ein bisschen bitter geschmeckt haben von dem Wald, der auch drauf liegt, sehr gut geschmeckt. Aber den Wald selber habe ich nicht so leicht runterbekommen.
Du warst ja ein Fan von den Datteln beim Mondschein.
Ich war ein großer Fan von den Datteln beim Mondschein. Oh, ich habe mich versprochen.
Also die Datteln beim Mondschein. Ist sehr saisonal. Es gibt gerade frische Datteln in den Supermärkten. Das geht so. 35 bis 40 sehr reife, zuckersüße Datteln. 500 Gramm römischen Quark. Man entkerne die Datteln und stoße sie gründlich zu Brei. Noch besser, wenn sie durch ein Sieb passiert werden. Das so enthaltene Mark verleibe man dem Quark ein, bis man einen sehr homogenen Brei hat. Man serviere ihn kalt, nachdem der Teller einige Stunden im Eisschrank gelegen hat.
Mit römischer Quark ist das gemeint, was wir uns unter Topfen vorstellen.
Das war gar nicht so leicht raus. Ich habe zuerst gedacht, es könnte Mascarpone sein, aber da habe ich einen kleinen Test gemacht und es hat schrecklich geschmeckt. Und bin dann übergegangen, einfach einen cremigen Topfen, der ein bisschen herber, ein bisschen säuerlich, ein bisschen trockener ist.
Darf ich eine Tangente legen an der Stelle? Als kulinarisch interessierter Volllaie an dich, der du ein bisschen mehr Ahnung hast. Ich habe jetzt vor kurzem gesehen, dass es seit kurzem in den Supermärkten wieder etwas gibt, das sich da nennt Altwiener Topfen.
Okay.
Und das damit wirbt, besonders trocken und bröselig zu sein.
Ja.
Ist das das, was du jetzt gemeint hast, im Gegensatz zum normalen
Speisetopfen? Nein, der cremige Topfen, der hat schon ein bisschen mehr Sahne dazu. Ne? Ich meine, Topfen ist ja an und für sich ein Frischkäse. Das ist eben wirklich magere Milch, die eingedickt wird und der Bruch dann gefiltert und die Molke abgetrennt, ist im Grunde Topfen. Ich glaube, nur bei Topfen ist das Eindicken der Milch, man macht das dann in, glaube ich, bin mir nicht sicher, ob man es mit Lab macht, ob man es nicht durch Hitze macht, so durch Aufkochen. Da gibt es eben die verschiedenen Methoden, wie man das macht. Und je nachdem, wie viel Fett in der Milch noch drinnen war, wird dann der Frischkäse anders. Oder bei cremigen Gerichten wird dann verschiedene Mengen, also für cremigen Topfen wird dann verschiedene Menge von Sahne, also von Schlag und was noch dazu dann, um ihn fetter und cremiger zu machen.
Also mit anderen Worten, was du jetzt verwendet hast, war cremigerer Topfen.
Genau.
Bloß ein passiertes Mousse aus frischen Datteln.
Ja.
Puh, die man nicht vorher kochen muss, so, oder?
Nein. Das ist, also, Datteln passieren ist richtig Arbeit, aber es hat sich irgendwie dann doch gelohnt, also, die Schalen loszuwerden und
das wirklich. Also, das geht nicht so wie Marillen oder so, dass man sie, bei Marillen muss man ja vorher, das muss man erst kochen und dann steht man da mit dem Sieb.
Ja, nein, das ist frisches Mousse. Und genau, und aus den habe ich aber dann eben, in Anlehnung an das andere Rezept, den Erdbeerbusen, welches vom, einem anderen, das ist vom Farfa ein Rezept, wo man sozusagen Quark mit Campari mischt und daraus Brüste formt und Erdbeeren, frische Erdbeeren drinnen versteckt und als Brustwarze eine kantierte Erdbeere einsetzt. Und ich habe eben, also über die Stattelmus eine Schicht aus Mascarpone-Creme mit Campari gegeben, wobei ich da die Verwendung von Mascarpone ein bisschen bereue, weil das dann seltsam bitter.
Ich habe das eigentlich gut gefunden. Das hat, also für sich genommen, also als Kritik von außen, für sich genommen wäre das wohl zu bitter gewesen, aber da recht bald sozusagen dort, wo an der Originalbrust die Milchdrüsen beginnen würden, dann mich das süße Dattelmus erwartet hat, habe ich das nicht nur vergeben, sondern geradezu reizvoll gefunden.
Okay.
Also ich fand das sehr.
Ja, Campari ist ein abenteuerliches Getränk, muss man schon sagen. Also das gibt in manchen Kombinationen, gibt es gerade den richtigen Kick und zwar einen schlimmen, wilden Magenkipp, aber manchmal ist es unerträglich bitter. Ne? Fast schon schmerzhaft bitter. Genau. Und einer der Höhepunkte war sicher, ganz sicher, war sicher das Bombardement von Adrianopolis.
Und mir ist bis heute dieser unser Freund, der da 50 wurde und der auch ein ausgewiesener Kenner der Militärgeschichte Italiens ist, oder überhaupt der Militärgeschichte, ist die Erklärung schuldig geblieben, was denn bei Adrianopolis so
interessant, oder Adrianopel heißt das, genau.
was da so interessant gewesen wäre an der historischen Bombardierung.
Aha.
Also ich habe ihn das gefragt, aber da ist dann da das Poli-Getränk, das du gemischt hast, dazwischen gekommen und ich bin auf meiner Frage sitzen geblieben.
Ist das überhaupt eine reale Stadt?
Keine das Ahnung, wird schon real Ufer? Sein. Das wird, also ich vermute mal, man müsste, vielleicht handelt es sich um irgendeinen Handelsaußenposten des Oströmischen Reiches um circa 800 nach Christus, aber irgendwas wird es da kommen.
Ja.
Also das jedenfalls, das war eine der Hauptspeisen.
Mhm.
Erzähl mal.
Das ist sozusagen ein Rezept, das sind Reisbälle, gebackene Reisbälle. Da braucht man einen klebrigen, festen Reis, den man gut formen kann. Und in der Mitte versteckten Oliven, eine halbe Sardelle, eine Scheibe Käse, Büffelkäse oder Mozzarella und eine reichliche Prise von schwarzem Pfeffer, um ein bisschen wahrscheinlich das Sprengmittel. zu symbolisieren.
Ja. Naja, auch weil frischer schwarzer Pfeffer und Sardellen, also der schwarze Pfeffer tut ja dieses mehlig-säuerliche von der Sardelle ein bisschen
weg. Das wird dann paniert in Brot, also in Mehl, Eier und Brösel und dann frittiert. Und das geht ganz gut, so Reisbällchen frittieren, das ist eigentlich auch kein Problem.
Die haben wirklich gut geschmeckt und zwei davon haben ausgereicht, um wirklich für den Abend satt zu sein und eine Unterlage für mehrere Poli-Getränke zu haben.
Genau, die Poli-Getränke.
Zu meiner großen Verblüffung, das Zeug schaut aus wie so, also diese Bällchen, die schauen aus wie so das, was dir Angehörige der Hare Krishnas als Energy Balls in die Hand drücken in der Fußgängerzone oder auf dem Festival. Ähnliche Größe, ähnliche Konsistenz von außen.
Mhm.
Aber es handelt sich eben nicht um ein Gemisch aus Butter, Kokos und Zucker mit ein bisschen Zimt drin und Nüssen, sondern im Prinzip um eine Hauptmahlzeit.
Ja, kann man sagen. Genau. Und dann gibt es eben, das ist von Bhaskar D'Angelo, genau.
Ja, das war, oder? War da noch was, oder?
Ich glaube, das war's, ja.
Das war eh recht viel.
Genau.
Nein, es gab dann noch eine Soße von dir, die wurde noch extra in einer Schüssel gereicht.
Nein, das war nur Spinat. Das war dasselbe Spinat.
Wie okay.
Und der nicht mehr.
Also das Meer ist quasi übergangen und du hast es irgendwo hindern müssen.
Genau. Ja. Ja. Also, und das futuristische Kochbuch, das ist schon interessant. Also da gibt's, also am Anfang gibt's so ein bisschen das futuristische Manifest, dann gibt's so ein paar Events, die sie vielleicht ausgerichtet haben oder vielleicht fantastisch ausgerichtet haben, inklusive eines Dankeschreibens von Mussolini, dass er das ganz toll findet und ein großer Fan ist. Ja, und irgendwie muss ich auch sagen, die Rezepte aus der futuristischen Küche, die sind wirklich alle nicht uninteressant. Und man hat das Gefühl, wenn man so ein bisschen Kochbücher liest oder so, was sie so entwickelt hat, man findet Elemente daraus immer wieder mal so. Auch so diese Geschichten, so irgendwie noch ein Ablenkungsduft zum Essen zu reichen, so irgendwie ein Blättchen, das man sich unter die Nase hält mit genauen Vorschriften oder so. Das ist ja dann in der modernen High-End-Küche ja gang und gäbe. Ne?
Mhm.
Auch Geräusche und Düfte im Raum. Das ist in der High-End-Küche gibt's einige große so von diesen Kochkünstlern, die das auch immer wieder machen. Da war noch eine Stelle. Genau. Erstens dann auch, was mir auch schön aufgefallen ist, die Krisenrhetorik aus der Zeit. Wir sind überzeugt, dass in dem zu erwartenden künftigen Weltkrieg das agilste und sprungbereiteste Volk siegen wird, nachdem wir Futuristen die Weltliteratur mit den befreiten Worten und dem Simultanstil entschlackt, aus dem Theater durch eine logische Überraschungssynthesen und Dramen, bla 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 und so weiter. Also irgendwie dieses Erwarten.
Das Ganze, Krise, man muss vielleicht hinzufügen, dass diese Worte unter der Überschrift gegen die Pasta Schutter vorkommen. Das ist tatsächlich die Kapitelüberschrift, unter der es um zu erwartende Weltkriege ging. Na, noch mehr davon. Das war jetzt eh lustig.
Dann ist noch eine Stelle. Die finde ich ganz interessant. Was noch irgendwie auch noch weitergeht, auch die Abschaffung der mediokren Alltäglichkeit bei den Gaumenfreuden ist ein Ziel. Also die Abschaffung der Mittelmäßigkeit. Nehmen wir die Chemie in die Pflicht. Sie soll dem Körper schnell die notwendigen Kalorien durch Nahrungsäquivalente zuführen, unentgeltlich vom Staat verteilt in Pulver- oder Pillenform, die eiweißartige Stoffe, synthetische Fette und Vitamine enthalten. So wird man eine tatsächliche Senkung der Lebenserhaltungskosten und der Gehälter bei entsprechender Minderung der Arbeitszeit erreichen. Heute ist für 2000 Kilowatt nur ein Arbeiter nötig. Die Maschinen werden bald ein gehorsames Proletariat aus Eisen und Stahl und Aluminium bilden. Im Dienst der Menschen, die von der manuellen Arbeit befreit werden. Wenn die Arbeitszeit auf 2 oder 3 Stunden reduziert wird, kann man die übrige Zeit bereichern und adeln, im Gedanken an die Künste durch den Vorgeschmack vollkommener Mahlzeiten. In allen Schichten werden die Mahlzeiten weniger werden, aber vollkommen durch die täglichen Nahrungsäquivalente. Genau.
Also, ja, daran merkt man, dass es sich bei den Futuristen wohl eher um Leute aus dem kleinen Adel und dem Bürgertum gehandelt haben muss.
Ja, wobei, also wieso?
Naja, weil erstmal die Vorstellung, dass einfach gemütlich was essen irgendwie unerfreulich oder abschaffenswert ist.
Ja, das Mittelmäßige ist,
ja, eben.
Das ist schlecht. Finde ich auch sehr gute Idee.
Naja. Findest du eine sehr gute Idee?
Ja, also ich finde, dass...
Naja, du findest also besser nichts essen als...
Nein, ich finde besser einen Milchshake aus Pulver anrühren, als Pommes mit Mayo essen gehen und Burger essen gehen und Pizza essen gehen.
Warum?
Das weil man auch furchtbaren Hunger hat.
Nein. Ich bin der Erste, der sehr für das Anrühren von Proteinshakes ist, weil sie zu den Dingen gehören, die wir zur Raumfahrt brauchen und als solche nicht schlecht sein können. Mhm. Aber
ich möchte ja das
sagen. Zu sagen, für die Masse und für so den Alltag gibt's Pillen. Und zwischendurch darf man mal zur Feier des Tages ein besonders gutes Essen essen. Das führt geradezu beim Essen dann auch wieder eine viel rigidere Klassengesellschaft zwischen den Nahrungsmitteln ein, als es das Nebeneinander von Alltagsfraß jetzt ist. Und ich verstehe überhaupt nicht, was die armen Pommes Fritz dafür können.
Das ist ihnen einfach nicht als günstige Grundnahrungs... Also es gibt die günstige Alltagsnahrung ist oft von furchtbarer Qualität, was man sich so reinhaut.
Ah ja, das stimmt.
Und auch sehr ungesund. Ja. Also insofern ist der Erfinder von Soylent ein Futurist. Hast du von dem Soylent schon gehört?
Soylent Green is People.
Aber genau.
Oder nennt jemand wirklich sein Essen Soylent?
Ja.
Nein, das ist aber nicht wahr.
Nein, das ist kein Schmäh.
Das ist nicht wahr. Also in Kenntnis des Filmes Soylent Green.
In Anspielung darauf, ja.
Nennt der wirklich sein Essen Soylent Green?
Nein, nur Soylent. Ohne Green.
Ja.
Also das ist jetzt... Ein junger, wirklich, ich glaube, 24-jähriger Entrepreneur hat sich gedacht, irgendwie, er will das jetzt mal ausprobieren, ob man nicht von flüssiger, veganer Nahrung Zeit lang leben kann, und hat gedacht, er macht mal ein Experiment, so einige Wochen oder Monate damit durchzuhalten, und hat eben begonnen, Weil es, ich meine, es gibt schon sehr viele so Flüssignahrung im Fitnessbereich, aber die sind alle nicht designt als Nahrungsmittelersatz. Sie sind Nahrungsmittelergänzung oder bestimmten Zwecken zum Muskelaufbau oder zur Gewichtszunahme designt. Und es gibt eigentlich kein Produkt, das entweder wirklich für die Ernährung, für die Grundernährung geeignet wäre, und dann auch noch sehr wenige, die auch wirklich keine tierischen Produkte enthalten, weil die meisten, die man so kriegt, die sind als der Hauptbestandteil Milcheiweiß. Was eine auch lustige Anekdote ist, ich bin einmal in so einen Fitnessladen reingegangen, habe mir das mal erklären lassen und gesagt, ja, und was ist da so drinnen? Und er hat gesagt, ja, in den meisten ist so Milcheiweiß drin. Und ich habe ihn gefragt, ja, und weiß man dann, woher die Milch kommt, die in dem Milcheiweiß drin ist? Und er sagt, was? Wieso willst du das wissen? Er war total schockiert und total von den Socken. Er hat gedacht, irgendwie so die Kundschaft von Fitnessleuten, die irgendwie so Zeug in sich reinschaufeln und die sozusagen ein ökologisches Essen suchen oder ein futuristisches Essen, die überschneiden sich offenbar nicht sehr. Aber gut, dieser Soylent-Heine hat eben dieses Ding eben als Prototyp gerade in Entwicklung. Das ist halt ein Soja- und Reiseiweiß und Vitaminen und Mineralstoffen zu setzen. Ein Pulver, das man sich anrühren kann. Und wo man jetzt als Beta-Tester mehrere Journalisten und Privatleute dran teilnehmen und das versuchen, sich hineinzustellen. Und die Soylent-Geschichte ist tatsächlich eine Anspielung. Und ich war mir gar nicht mehr ganz sicher,
man sollte vielleicht für die Hörerinnen und Hörer dazu sagen, eine Anspielung, worauf? Es gab diesen Film Soylent Green. Wenn ihr ihn euch mit Genuss anschauen wollt, den Film, dann schaltet den Podcast jetzt aus, schaut ihn euch an und kommt dann wieder zurück. Wir warten.
Ist das ein großes Spannungselement?
Wir kommen zurück. Ja, der Film hat am Schluss einfach die Pointe. Dieses großartige pillenförmige Essen, das sie da alle kriegen, oder blockförmige Essen, das die Menschen der Zukunft in der Mangelgesellschaft alle kriegen,
ja,
ist Soylent Green. Und Soylent Green ist People. Genau. Wie der Held der Geschichte herausfindet, was das, die große Verschwörung der Regierung und der Firma ist.
Die Firma behauptet, es würde aus Meeresplankton bestehen.
Und tatsächlich essen sie einfach ihre verstorbenen Artgenossen, die Menschen aus der Zukunft. Und das ist dann die große Verschwörung, die dann das prekäre Gleichgewicht der sozialen Schichten in dieser Stadt der Zukunft endgültig zusammenbrechen lässt. Soylent Green is People.
Wäre das noch nach dem Geschmack der Futuristen?
Das ist eine wirklich gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass dieses Zeug, von dem du gerade sprichst, diese Flüssignahrung, dass das sehr wohl nach dem Geschmack der Futuristen wäre. Das könnte ich mir schon vorstellen. Mhm. Allerdings glaube ich, dass die Futuristen das meiste, was die Leute, die an sowas basteln, sonst so sagen, für lasches Geschwätz von sentimentalen Weicheiern
gehabt. Ja, was auch noch interessant ist in Soylent, ist, dass der Erfinder hat sich dazu entschlossen, das Rezept zu publizieren, weil er sich nach einer Patentrecherche gemeint hat, er könnte das nie mehr irgendwie patentieren und schützen, weil eben die französische Firma, die dieses Plumnut medizinische Nahrungsmittel für Unternährte herstellt, hat da die meisten Patente drauf und die meisten Erfindungen für die Nahrungsmittel und die Vitaminzusätze, die man so braucht.
Die man für Soylent braucht.
Die man auch für Soylent dann braucht, ja. Das ist halt die
Hammer. Also Soylent ist nicht einfach Algenpulver.
Soylent ist eine Mischung aus verschiedenen Proteinen und wahrscheinlich auch stärkehaltigen Mehlen mit Vitaminen und Ölen und Fetten und Geschmack, das weiß ich gar nicht, ob da viel dabei ist.
Darf ich kulinarisch noch was anmerken? Mhm. Also an der Tangente der Alge.
Wobei noch kurz,
okay,
zu Soylent gibt es auch eine Referenz im Cloud Atlas. Das heißt
in dem Roman Cloud Atlas, meinst du?
In dem Film Cloud Atlas, ja. So, da gibt es einen Roman dazu.
Der Film Cloud Atlas ist die Verfilmung eines Romans.
Ah, okay. Genau, da wo sozusagen unzusammenhängend als Witz der Alte, der aus dem Altersheim ausbrechen will, seinen Kollegen zuschreit, Soylent is made of people. Ah, ha, ha, ha. Aber es kommt natürlich auch im Film in einer anderen Zukunftsszene eben auch ein Nahrungsmittel vor, das aus Menschen hergestellt wird. Ja.
Soylent Green is people. Green is people. Eine, also auf der pazifischen Alge daher segelnde Tangente dazu. Mhm. Graz hat für mich vor einigen Tagen durch ein kleines Detail dessen, was es am Jakominiplatz so gibt, den Schritt von der leidlich großen zur möglicherweise Großstadt geschafft.
Wieso?
Einfach dadurch, dass es ein Sushi-Lokal gibt, das nicht teuer und groß und auf schlöselig, sondern klein, ranzig und auf schnell ist.
Das oh, da gibt's schon ein paar, aber die sind ganz schlimm.
Also das, was ich jetzt gefunden habe, ist überhaupt nicht schlimm.
Okay.
Und das hat mich total gefreut.
Na gut. Und damit man, genau.
Das war also ein wichtiges Detail, das Sushi zum Fastfood gehört und nicht zum Teuerfood.
Ja. Ja, Sushi kann man aber auch nicht mehr, also das Ding ist, das ist halt echt schon eines von diesen Sachen, die Aquakulturfische oder eben auch der wilde Thunfisch, also den sollte man echt nicht in großen Mengen essen.
Also meinst du jetzt aus Gesundheits- oder aus ökologischen Erwägungen?
Ja, keine Ahnung, in 50 Jahren gibt es dann vielleicht einfach keinen Thunfisch mehr oder nur noch Aquakultur-Thunfisch und das ist irgendwie auch total verrückt.
Also ich finde von diesen Dingen immer am lustigsten den Hinweis auf den Bio-Wildlachs. Ist Bio, ist Wildlachs. Mhm. Die Hörerinnen und Hörer da draußen, die sich jetzt kurz wundern, was der Meisenbecher und der Schmitzer daran lustig finden, denkt einmal kurz nach, was ist Bio? Also wenn Bio auf was draufsteht, wo kommt das her? Das kommt von dem, dass jemand einen Betrieb anschaut und einen Zertifikatsstempel drauf macht. Und was heißt Wild? Wild heißt kein Betrieb. Also zumindest nicht bei der Aufzucht. Mhm. Weshalb sich Bio und Wildlachs widersprechen. Mhm. Wurscht. Mhm.
Ja. Haben wir denn die futuristische Küche irgendwie durch?
Haben wir. Wolltest du nicht noch ganz viel vorlesen daraus? Das sind
schon im Buch. Nee, eigentlich das war so.
Ja, man sollte vielleicht hinzufügen, dass all das sich auch einem Kult der Jugend verdankt.
Ja.
Also die waren ja alle recht jung, wie sie das geschrieben haben. Und es gibt ja da Marinetti und seine Jungs, die waren ja alle irgendwie so 30, mhm. 28, 30 und haben auch irgendwo geschrieben, die Ältesten von uns sind nun 30. Es bleiben uns also noch höchstens 10 Jahre, unsere Lebenswerke zu vollbringen. Nach uns werden Jüngere kommen und uns hinwegfegen. Mhm. Und tatsächlich ist dieses Kochbuch auch gedacht gewesen, wenn ich da richtig informiert bin, als Teil einer Kampagne gegen die Gicht, die mhm. durch die Art der italienischen Ernährung mit Spaghetti und viel Wein und so eben dann über die über 40-jährigen Männer hereinzubrechen pflegte. Mhm. Ja, also das ist vielleicht als Detail sollte man das auch dazu sagen, dass die Hoffnung der Langlebigkeit und des kraftvollen Auftretens der Italiener durch Essen und Technik gar nicht, also in dem Kontext gar nicht so von der Hand zu weisen war.
Ja.
Ja.
Na gut.
So ist es. Du hast ganz großartig gekocht, Christian, bei der Gelegenheit. Und ich war die letzten 4 Wochen kränklich, weil ich einmal es nicht lassen konnte zu rauchen.
Ja.
Und immer wieder Bronchitis und dann doch rauchen und Bronchitis und dann doch rauchen. Und dafür wurde ich natürlich zu Recht von allen mir lieben Menschen gescholten. Und jetzt bin ich halbwegs wieder am Damm. Ich möchte einige Hörerinnen und Hörer auch auf den Blog What Wouldn't Sascha Lobo Do hinweisen. Es handelt sich um einen Blog, den es noch nicht gibt, aber der von realen Menschen gemacht werden wird. Ich halte euch über ihn auf dem Laufenden. Haben wir noch was zu erzählen, Christian?
Ja, ich glaube, das ist ein kleines Paket heute.
Es war ein kleines Paket, so klein, aber konzentriert wie die Luftspeise oder die Bombardierung von Adrianopolis.
Oder ein Negroni, der, wenn er noch nach Zitrone schmecken würde, an dem Intergalactic Bubble, ich sag ein paar Gagelblaster wahrscheinlich.
Intergalactic Gagelblaster nämlich.
Relativ nah kommen könnte.
Und die Hörerinnen und Hörer, die mir sagen können, an was ich denke, wenn ich vorschlage, ein Essen zu kreieren, das da heißt, die Bombardierung von Alexander Nikopol, die gewinnen einen von Christian und mir gemixten Cocktail an einem lauen Frühlingsabend des Jahres 2014 eurer
Wahl. Ah, das ist ein Klugscheißer-Rätsel. Halleluja.
Nein, es ist ein Nerd-Rätsel. Es ist kein Klugscheißer-Rätsel.
Okay. Na gut.
Schöne Zeit.
Baba.
Baba.